Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Börsenkrieger Finanzpodcasts. Heute gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal wird es hier auf diesem Kanal ein Interview geben. Mein Name ist Matthias Leptik und ich bin bei der GFA Financial Planning Geschäftsführer und mein Kollege Werner Krieger hat normalerweise das Sagen beim Börsenkrieger Podcast. Mein Wunsch war es schon immer, interessante Gäste aus Südbaden zum Thema Finanzen, Wirtschaft und Börse einzuladen. Und zum Start der Interviewreihe begrüße ich Raul Röder, geschäftsführenden Gesellschafter von Sprenger und Röder Immobilien aus Freiburg. Lieber Raul, schön, dass du da bist. Stell dich und deine Firma doch bitte kurz vor.
Dankeschön, Matthias. Schön, dass ich da sein darf. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Raul Röder. Ich habe die Sprenger Röder Immobilien, die ich führen darf als Geschäftsführer und Gesellschafter und habe auch seit jetzt 3 Jahren die MSI Gewerbeimmobilien übernehmen dürfen und stelle somit den Bereich Wohnen und Gewerbeimmobilien vollumfänglich ab. Habe ein Team von 22 Mitarbeitern, davon ist noch ein Teilbereich im Sachverständigenbereich tätig. Da haben wir uns in der Zwischenzeit auf finanzamtkonforme Gutachten und gewerbliche Gutachten im Sinne von Entnahme Betriebsvermögen spezialisiert. Aber natürlich in unserer Heimatregion in Freiburg sind wir auch für die Einzimmerwohnung noch zuständig in der Bewertung. Und in Summe darf ich hier in Südbaden den Immobilienmarkt täglich begleiten mit meinem Team, was mir natürlich sehr viel Freude bereitet, aber auch Höhen und Tiefen mit sich bringt, logischerweise.
Okay, ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Natürlich spannend zu erfahren. Und heute schauen wir ja auf den Immobilienmarkt in Südbaden, eine Region, die seit Jahren von hoher Nachfrage und begrenztem Angebot geprägt ist.
Absolut.
Und du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Immobilienmarkt und wirst uns hoffentlich helfen, die aktuelle Lage einzuordnen. Und mich würde zu Beginn interessieren, welche Einflussfaktoren die Immobilienmärkte aktuell am meisten bestimmen.
Das ist eine vielschichtige Frage, weil der Vorteil zum Kapitalmarkt, den der Immobilienmarkt mit sich bringt, ist die Trägheit. Das heißt also, diese tägliche Messbarkeit, wie wir es in deinem Fachbereich in Kapitalmarktprodukten erleben, die haben wir manchmal Gott sei Dank, manchmal aber auch leider nicht. Leider auch deswegen, weil natürlich ein Immobilienmarkt daher auch eine gewisse Intransparenz hat, über alle Assetklassen hinweg, also gar nicht nur speziell Wohnen beispielsweise. Und hier muss man aber ehrlicherweise sagen, dass natürlich viel politische Rahmenbedingungen am Ende den Immobilienmarkt sehr stark steuern können in eine Richtung. Das können Förderprogramme sein durch eine Bundesregierung, das können Leitzinsbewegungen sein, die am Ende wiederum die Refinanzierungszinsen für die Endverbraucher verändern. Das sind in der Regel die Indikatoren, die so einen Markt natürlich stark steuern können. Auch gewollt, wie schon eben erwähnt, auch politisch natürlich. Das können eben auch, um beispielsweise die Bundesregierung hier zu zitieren, mit ihren 400.000 Wohnungen, die sie jedes Jahr gerne in der Baubeantragung bzw. in der Baugenehmigung hätte. Ich glaube, 200.000 werden es dieses Jahr. Da fehlen noch ein paar, wie man ja nach der einfachen Mathematik feststellt. Da wird natürlich schon auch noch einiges notwendig sein, was die jetzige Regierung hier als Indikator auslösen muss. Und das wird natürlich wiederum den Markt beeinflussen. Das heißt, nicht kurzfristig, weil dafür ist er zu träge, wie schon erwähnt, aber auf der Langfristigkeit, also binnen der nächsten 5 Jahre, mehr Baugenehmigungen, mehr Gebäude, die hochgezogen werden, damit wiederum hoffentlich mehr Angebot, was wiederum die Nachfrage auch bedient. Die ist hier in Südbaden einfach ungebrochen hoch. Und damit könnte man zumindest mal allein nur ein Abschwächen der Nachfrage erzeugen, was dem Markt und der Werthaltigkeit des Marktes nicht schaden würde. Weil wir würden lediglich ein bisschen Spitzen rausnehmen, was wir ja allein jetzt, wenn man mal auf die Metropolregion Freiburg selbst schaut, im täglichen sehen, alle, wenn wir uns mal mit dem Mietmarkt beschäftigen, was für Mieten hier tatsächlich aufgerufen werden und wie wenig Mietwohnraum wir denn tatsächlich anbieten.
Und wie ist da deine Erwartung? Man hat jetzt gewisse Aktivität auch von der Politik. Wird da konkret noch was passieren oder schafft es die Politik, es ernsthaft da in die richtige Richtung zu lenken, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, es gehören viele Faktoren dazu, auch da. Ich denke, ein Punkt, der aktuell jetzt auch zumindest mal in dem ersten Aufschlag so vorgestellt wurde, war der Gebäudetyp E, im Energiebereich beziehungsweise im Beantragungsbereich, da verschlankt man schon sehr viel, also schafft Bürokratie ab. Das wird natürlich Prozesse verschlanken und das wird wiederum auch dazu führen, dass man zügiger bauen kann. Das wird definitiv ein Faktor sein. Was dem ganzen Thema natürlich trotz allem entgegensteht, das muss man kurz an der Stelle auch erwähnen, das ist das Thema der deutschen Wirtschaft aktuell und natürlich auch dem Thema, wer kann sich denn auch noch eine Immobilie leisten? Also auch zum Eigenheimerwerb beispielsweise oder auch zur Investition als Kapitalanlage für die Rente, die typische Eigentumswohnung, die man sich vielleicht in seinem Leben mal erlaubt, um dann später einen Rentenzufluss zu haben. Das sind natürlich Faktoren, die darf man aktuell, gerade auch Stellenabbau bei großen Autoproduzenten, bei Autozulieferern, auch in anderen Bereichen. Wir haben hier in der Region ja auch diverse Insolvenzen. Auch das wird, glaube ich, nur die Spitze aktuell sein. Da wird noch mehr dazu kommen. Dennoch werden wir in Südbaden, glaube ich, rein von der Marktkorrektur bei Unternehmen, und das soll bitte die Einzelschicksale gar nicht verharmlosen, das ist immer auch schlimm, wenn da eine Familie hinten dran steht und Privatpersonen, aber das wird hier nicht so stark zutreffen wie in reinen Industriestandorten, die wir in Deutschland ja auch haben. Und somit kann, um auf deine Frage zurückzukommen, können schon solche einfachen Bürokratieveränderungen hier dazu führen, dass wir in unserer Bubble hier in Südbaden tatsächlich mehr Wohnraum sehen werden, der wieder errichtet wird, auch Stichwort Dietenbach als ganzes Baugebiet, und damit natürlich dann auch so politische Ideen auch wirklich Früchte tragen. Absolut. Dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört, das muss man dazu sagen. Dafür ist die Welt auch einfach ein gutes Stück komplexer geworden heutzutage. Aber definitiv kann das ein guter Start sein, ja.
Okay, und man hat ja den deutlichen Zinsanstieg gehabt, und hat sich das jetzt wieder beruhigt, beziehungsweise wie hat sich das auf die Kaufpreise in diesem Jahr oder in den letzten Jahren entwickelt, jetzt hier in Freiburg und im Umland?
Müsste man auch hier unterschiedlich beantworten. Im Wohnen ist es so, dass wir merken, dass die, die heute noch erwerben, in der Regel Geld durch eine warme Weitergabe haben, also eine Schenkung der Eltern, oder eben durch eine kalte Weitergabe im Sinne der eigentlichen der Erbmasse, die stattgefunden hat. Und somit ist in der Regel immer eine finanzielle Spritze dabei, dass man sich Wohnraum und somit den Ausgleich des Zinsanstiegs auch erlauben kann. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Zeiten, wo man mit wenig bis gar keinem Eigenkapital sich den Traum vom Eigenheim, Stichwort, das war noch vor 5 Jahren, also nicht so lange her, da konnte man sich das leisten. Das ist vorbei, definitiv. Das ist auch ganz gesund, wo wir uns gerade bewegen, mal rein von der Risikoaffinität von so einem Immobilienmarkt. Aber natürlich dann für die einzelnen Personen und Familien, die wiederum sich das wünschen, also den Wunsch vom Eigenheim ermöglichen möchten, ist es natürlich schade. Gewerbe muss man auch hier ganz klar sagen, da merken wir die Korrektur ganz massiv und die ist auch noch im Markt. Also da reden wir aktuell, wenn man von Faktoren sprechen möchte, Faktoren heißt immer dann die Jahresnetto-Kaltmiete sozusagen, und diese auf den Faktor angewandt macht einen möglichen Transaktionspreis aus. Und hier liegen wir zwischen Faktoren von 8,5 bis 16, so ganz grob über alle Assets hinweg, Bestandsimmobilien, nicht Neubau. Das war vor ein paar Jahren natürlich noch deutlich höher. Also sprich, hier merkt man einfach ganz massive Risikoabschläge, weil man eben auch hier die Refinanzierung, wenn man denn solche Immobilien kaufen möchte, sei es für den Eigenbedarf oder sei es auch hier in der Kapitalanlage, da werden ganz massiv Risiken mit eingepreist. Und das sieht man sehr deutlich. Also die Erholung am Wohnmarkt ist deutlich eher noch zu spüren wie beim Gewerbe.
Okay, das heißt, beim Gewerbemarkt ist noch keine Bodenbildung zu sehen, sondern kann noch weitergehen.
Vorsichtig ja, wobei eben diese Eruption, wie ich es vorhin gesagt habe, durch diverse Insolvenzen, das macht es gerade nicht einfacher, weil mein Argument ist immer für Gewerbe und für die Gewerbeinvestition, man hat in der Regel nur einen oder vielleicht zwei oder drei große Mieter, hat also somit einen sehr geringen Aufwand in der Verwaltung des Assets und hat auch sehr langfristige Mietverträge, was Planungssicherheit tendenziell natürlich mit sich bringt. Im Gegenzug, und da haben wir schon das Gegenargument, es sind Betriebe, die können in die Insolvenz gehen, und wenn man einen Insolvenzantrag stellt, habe ich ein Sonderkündigungsrecht des Mietvertrages, egal wie viel Laufzeit ich noch habe, und somit habe ich natürlich andere Risiken. Heißt, in so einer Welt, wo wir gerade Korrekturen am Markt erleben, wo wir Insolvenzen erleben, wird einfach höheres Risiko eingepreist. Somit, ja, wir haben da noch keine Bodenbildung. Das ist eher noch nicht im freien Fall, das wäre absolut falsch, aber einfach noch zu volatil, um zu sagen, da sind wir noch nicht angekommen, dass es jetzt wieder besser wird.
Okay, ja, spannend. So auch die Unterscheidung, wohnen schon die Tendenz wieder nach oben oder zumindest Bodenbildung oder steigende Frage. Und in dem Zusammenhang die Frage Mietpreisentwicklung. Wie ist das im Bereich Wohnen? Was hat sich da die letzten Monate getan?
Tendenziell auch hier, wie wir es schon jetzt auch ein paar Mal an dem Punkt hatten, wir haben den wirklich angespannten Markt. Es gibt wenig in der Verfügbarkeit. Es wird regulatorisch viel dafür getan, dass die Preisentwicklungen eingedämmt werden. Stichwort Mietspiegel etc. Nichtsdestotrotz muss man leider sagen, und das ist einfach die Erfahrung, die wir im Markt ja auch häufig sehen, auch als Sachverständige, die Diskrepanz, die wir vorfinden, und zwar einmal das, was laut Mietspiegel die Miete wäre für eine Wohnung oder für ein Haus, und das, was tatsächlich vermietet wird. Und das, da kann man bei sehr vielen Wohnungen und Häusern davon sprechen, dass hier eine gewisse Diskrepanz stattfindet, einfach dahingehend, dass Angebot und Nachfrage den Preis dann doch bilden, auch wenn es ein Instrument wie ein Mietspiegel gibt. Und viele, glaube ich, sagen das nicht. Viele verstecken auch sich vor dieser Aussage, aber ich finde, sie gehört zur Wahrheit dazu, weil das ist der Markt, den wir halt da draußen so vorfinden. Ob ich persönlich das gut oder schlecht empfinde, hat damit gar nichts zu tun. Und somit sehen wir da eher ein weiteres Zuspitzen und keine Abkühlung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und Dietenbach, um das nochmal kurz anzuschneiden, wir selber bauen ja nicht, also wir machen keine Bauträgerentwicklung, keine Projektentwicklung, das dürfen andere machen. Wir beobachten in der Hinsicht den Markt lediglich, aber wir sehen ja auch, dass Dietenbach schon jetzt mit Verzögerungen zu kämpfen hat und wir den Wohnraum per se, mal losgelöst, ob die Wirtschaftlichkeit des Errichtens von Gebäuden mit den Rahmenparametern, die die Stadt gerade vorgibt für Dietenbach, möglich wären, aber den Wohnraum bräuchten wir dringend. Und er würde vom Markt eher, weil es ja auch in Bauabschnitten zu denken ist, aufgesaugt und wir würden es nicht merken. Okay. So eine Nachfrage haben wir hier. Und so bleiben natürlich in einem Mietmarkt, der angespannt ist, die Mieten auf einem hohen Niveau und werden nicht fallen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Das heißt, weil Dietenbach eine große Frage auch von unseren Kunden ist, wie wird es den Wohnimmobilienmarkt verändern? Wird es die Preise da entsprechend negativ beeinflussen?
Also, ich bin kein Hellseher und wenn ich es könnte, dann, wie sagt man so schön, würde ich nicht hier sitzen. Aber ich kann es mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass Dietenbach auf der Zeitlinie betrachtet, und man muss es ja auf die Zeitlinie betrachten, eine große Auswirkung auf die Bestandspreise von den bestehenden Immobilien haben wird. Betrachtet man andere Baugebiete, beispielsweise Rieselfeld, in einem ganz anderen Zeitumfeld und einem ganz anderen Marktumfeld. Rieselfeld wurde auch wahnsinnig gut aufgenommen vom Markt und man hat lediglich einfach eine ganz gute Seitwärtsbewegung mit leichtem Anstieg erlebt in den restlichen Stadtteilen. Ganz banales Beispiel, wenn wir jetzt bei Freiburg bleiben möchten. Warum sollte ein Mehrfamilienhaus, was ich besitze und als Kapitalanlageprodukt betrachte, in Herdern beispielsweise vom Preis fallen, weil Dietenbach entsteht? Hm. Da gibt es absolut keinen Grund dazu. Und so muss man, glaube ich, den Globalmarkt auch einfach sehen. Wir haben einfach Standortspezifikas und Dietenbach, wie gesagt, die wird für den Freiburger Markt wird's einfach extrem gut tun, weil es Entzerrung bringt. Was man vielleicht noch an der Stelle sagen muss, und das darf man auch nicht unterschätzen, die Regionen um Freiburg herum, 20, 30 Kilometer, wenn ich den Zirkel nehme und da unten einen Kreis ziehe, die haben natürlich durch die Knappheit in Freiburg extrem profitiert und hat mit Anstiegen, Preisanstiegen, Bodenpreise sind angestiegen, Neubaupreise und damit auch dann die Bestandsimmobilien. Hier haben wir natürlich ein bisschen mehr Volatilität, weil die sind nicht Freiburg. Sie sind im Einzugsgebiet, sie sind infrastrukturell in der Regel gut angebunden, beispielsweise Breisach Freiburg mit der S-Bahn entsprechend. Aber der Preisanstieg, der hier stattgefunden hat, den haben wir auch schon zuletzt jetzt gemerkt. Der hat abgekühlt, aber hat sich auch relativ gut jetzt gefunden in dem jetzigen Marktumfeld mit dem aktuellen Angebot und Nachfrage. Das, glaube ich, ganz gut austarifiert.
Und das heißt, wenn jetzt ein Anleger sagt oder ein Investor, ich möchte im Immobilienmarkt investieren, was gibt es da für Tipps oder Empfehlungen? Wie geht er vor?
Also ich persönlich, und das ist meine Meinung, wie ich auch unsere Kunden, Egal ob groß oder klein berate, wir sind ja im Freiburger Markt sehr stark tätig, aber auch eben viel im Umland. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan vom Umland, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, im Umland sind, gerade wenn es auch um Behördengänge geht oder auch Verwaltungsthemen, die Rathäuser und die Verwaltungen häufig zugänglicher, weil es einfach kleinere Kommunen sind. Also die Wege sind kürzer, die Entscheidungswege können damit auch einfacher sein, gerade auch wenn ich vielleicht Objekte im Bestand auch erweitern möchte, mit so einem Stichwort wie Dachgeschossausbau beispielsweise, und man braucht noch ein paar genehmigte Gauben. Also so kleine Eingriffe können dann einfach deutlich einfacher von der Hand gehen, wie in so einer Stadt wie Freiburg, wo einfach auch eine gewisse Trägheit im System schon leider herrscht. Deswegen finde ich gerade, wenn es um Investitionen geht, das ganz nahe Freiburger Umland höchst attraktiv. Einfach aus dieser Struktur heraus betrachtet, aber auch aus der Regulierung heraus betrachtet. Es gibt nicht so viele Ortschaften, die auch einen Mietspiegel haben. Das heißt, ich kann halt auch einfach dann eine marktübliche Miete am Ende, die verträglich auch ist, die auch bezahlt wird, die realistisch ist, kann ich dann am Ende auch für meine Investitionen ansetzen. Davon profitieren dann auch wieder beide. Also das finde ich persönlich einfach deutlich attraktiver. Das ist bei Wohnen, glaube ich, so mein persönliches Resümee, wo auch viele unserer Kunden uns in der Zwischenzeit auch folgen, weil sie das ähnlich sehen oder ähnliche Erfahrungen auch gemacht haben. Gewerbe ist ein definitiver Bereich, der einfach immer unterrepräsentiert ist, das muss man ehrlicherweise sagen. Für viele auch nicht greifbar. Wir persönlich versuchen, viele unserer Großkunden auch im Bereich Gewerbe stärker aufzustellen, also dass wir die Quoten im Portfolio erhöhen, weil einfach Gewerbe eine gewisse Beimischung rein auch in der Assetklasse Immobilien mit sich bringt und nochmal eine andere Langfristigkeit. Wie gesagt, wenn die Verträge erfüllt werden und ich habe halt einen 10, 15, 20 Jahresvertrag mit einem Gewerbetreibenden, der entweder gestaffelt oder auch indexiert ist, dann habe ich da einfach eine ganz andere Planungsstruktur nochmal auf einem Teil meiner Assets wie bei Wohnen, wo ich dann doch vielleicht einen ratierlicheren Wechsel habe. Fun Fact an der Stelle, ganz interessant auch, die durchschnittliche Nutzungs- oder Bezugszeit einer Wohnung bei uns in der Region sind 7,8 Jahre. Tatsächlich ist es statistisch mal erhoben worden. Fand ich ganz interessant dahingehend, weil dann habe ich auch theoretisch in diesen Zyklen natürlich immer die Sanierung in dieser Wohnung auch zu betrachten. Also der Hintergrund der Beimischung von Gewerbe ist schlicht und ergreifend, ich habe einfach weniger in den Instandhaltungsaufwand zu investieren in ein Bestandsobjekt wie bei einer Gewerbeimmobilie, weil da kann ich es einfach vertraglich anders regeln.
Okay. Und hinzu kommt ja, wie du vorher gesagt hast, auch das Niveau, wo einfach jetzt im langfristigen Bereich eher wieder günstiger erscheint. Absolut. In was für einer Größen, ab was für einer Investitionssumme macht eine Gewerbeinvestition als Beimischung Sinn?
Ich würde es nicht nur an der Summe festmachen, ich würde es auch an der Branche festmachen, weil man natürlich je nach Branche auch viel Gebäude sozusagen für wenig Geld bekommt. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen. Was wir zuletzt begleiten durften oder gerade auch begleiten und auch mit in einem finalen Prozess sind. Wir haben an der A5 beispielsweise in zweiter Reihe, nicht in erster Reihe, eine Logistikimmobilie mit Produktionstrakt. Das sind natürlich Immobilien. Warum sage ich zweite und nicht erste Reihe? Erste Reihe, das sind natürlich die großen Player, die großen Logistikzentren bauen, wo Geld keine Rolle spielt, sage ich mal. Und da sind in der Regel die Eigentümer natürlich große Fonds oder andere Strukturgesellschaften, wo diese Immobilien auch für den normalen Privatanleger einfach auch out of reach sind. Also einfach, dass die Möglichkeit, diese Immobilien zu erreichen, ganz schwierig ist. Und die zweite Reihe ist deswegen interessant. Da reden wir über Größenordnungen, 1 bis beispielsweise 3 Millionen, 3,5 Millionen. Und dann bekomme ich da schon sehr viel Immobilie, einen tollen mittelständischen Betrieb mit 50 Mitarbeitern, die am Ende aber genau so einen Standort brauchen, weil sie die erste Reihe selber gar nicht bekommen. Und so muss man, glaube ich, ganz unterschiedlich an die Objektklassen auch rangehen. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Beispiel. Hier beraten wir natürlich am Ende auch sehr, sehr weitreichend, um den Kunden da auch bestmöglich vorzubereiten. Aber das muss ich auch ganz klar sagen, und das gehört zur Wahrheit dazu, die meisten, die aktuell dennoch bei uns Gewerbeimmobilien für das Kapitalanlage Produkt kaufen und auch halten möchten, sind auch schon irgendwo mit dem Thema befasst gewesen. Also die wenigsten legen sich dann sowas natürlich ins Portfolio. Meistens sind die Hürden zu hoch, einfach auch gedanklich und erfahrungstechnisch. Und dann geht es dann doch eher in die ganz klassische 80-20 Wohn- und Geschäftshaus-Variante irgendwo in einer Innenstadt in Emmendingen, Freiburg, Lörrach, Bad Krozingen, wo auch immer. Und dann ist das aber auch schon ein guter Einstieg, weil auch da habe ich mit einer 20%-Quote natürlich einen ersten Zugang.
Okay. Und was ist im Gewerbeimmobilienbereich der Renditeaufschlag im Vergleich zu Wohnen? Kann man das so irgendwie über den dicken Daumen sagen?
Ist immer schwierig natürlich zu pauschalisieren, weil da einfach zu viel dazugehört. Momentan würde ich aber sagen, wenn ich mir einfach nur die Gespräche der letzten paar Wochen mit unseren möglichen Kunden in allen Bereichen angucke, haben wir eine Renditeerwartung bei Wohnen unter 4% undenkbar, um es mal ganz salopp zu sagen, Bestand. Also 4% Vorkaufnebenkosten. Und bei Gewerbe reden wir eigentlich über 7,5 und aufwärts. Also eher sogar Richtung 10 gehend. Und es ist auch nicht untypisch. Da werden dann aber auch schnell wieder Abschläge gemacht, wenn wir bei beispielsweise jetzt bei 10% Erwartungsrendite sind. Wir haben aber dann dafür ein Objekt, was in einem guten Instandhaltungszustand ist, wo ein langfristiger Mietvertrag noch läuft, wo also die Risiken sehr minimal sind. Dann wird da auch relativ schnell wiederum die Rendite auch runtergenommen, weil sonst, das weiß auch der Verkäufer natürlich, weil sonst einfach auch das Preisgefüge dann auch wirklich nicht stimmt. Also man muss das Risiko hier immer individuell auch betrachten und somit kann man das so ganz grob, sage ich jetzt mal, also die Renditeerwartung bei Gewerbe ist einfach deutlich volatiler, dann individuell betrachtet zum Objekt.
Jetzt haben wir über das Kaufen gesprochen. Zum Schluss noch die Frage, das Thema Verkaufen. Da ist ja eine Spezialität von euch auch neben dem klassischen Verkauf auch das Thema Auktion mit im Portfolio zu haben. Das ist für viele auch neu. Wo ist da der Vorteil, beziehungsweise wann macht klassischer Verkauf und wann vielleicht auch die Auktionsvariante Sinn?
Die Auktion hat mein Geschäftspartner, der Hugo Sprenker, eingeführt 2006, weil er festgestellt hat, auch er mit sachverständigem Hintergrund, dass es keine transparentere Möglichkeit gibt, den Marktpreis festzustellen, als von einem Verkehrswertgutachten und somit von einem nachgewiesenen Mindestgebot zu beginnend, freihändig in einer wirklich Auktion, wie man es bei Kunst auch vielleicht kennt oder beim Amtsgericht theoretisch, also wirklich mit Anwesenden vor einem, tatsächlich hier den Preis ableitet. Nicht ein Bieterverfahren, weil das Bieterverfahren ist in der Regel verdeckt, also sprich per Abgabe in schriftlicher Form, in Umschlag, sondern wirklich ein Live mit Handzeichen bzw. Nummernzeichen einer Auktion zu machen. Das hat er ziemlich gut auch eingeführt in den Markt, hier zumindest regional. Ich selber bin mit ihm auch Auktionator, also ich selbst darf sie auch durchführen. Wir haben auch eine sehr erfolgreiche Geschichte damit geschrieben. Corona wiederum hat das Ganze gekappt. Weil eine Live-Auktion, wo du in die Gesichter schaust, die lebt natürlich von live und vor Ort. Und das hat mit Corona nicht funktioniert. Somit sind wir auf digital geswitcht. Das hat zumindest einen Ersatz geboten. Aber damit ist tatsächlich das Thema auch bei uns ein bisschen ins Hintertreffen geraten, das muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir aber parallel, und das war schon immer auch die Unternehmensstrategie, den Off-Market-Verkauf weiterhin gestärkt haben. Also hier vielleicht einfach auch ein Indikator für dich. Wir haben aktuell knapp 75 Objekte gelistet, nur bei Sprenker Röder. Davon sind 2/3 Off-Market.
Kannst du gerade noch mal was zu Off-Market sagen?
Also Off-Market heißt, wir gehen damit nicht online, wir gehen damit nicht in eine breite Ansprache, eine ganz selektive, eine ganz klare Kundenansprache über unser Netzwerk und über unsere Kundenkartei, die wir haben, wo wir ganz klare Suchkriterien haben, sei es bei Wohnimmobilien für den Eigennutz oder sei es eben auch bei Investmentobjekten bei kleineren, also Stichwort Wohn- und Geschäftshäuser. Und da sind wir 2/3, 1/3 in der Zwischenzeit. Also wir haben auch, oder mein Ziel war auch immer, diesen Bereich stärker auszubauen. Gerade auch im Luxuswohnbereich muss man fairerweise sagen, da möchte nicht jeder, dass sein Haus, wo schon luxuriös ist und gut liegt, im Internet präsentiert wird. Und gleichzeitig der sowas erwirbt, möchte nicht, dass die Nachbarn wissen, was es gekostet hat. Somit ist da eine gewisse Diskretion erforderlich und die können wir da in der Zwischenzeit immer besser abbilden. Das zum Thema Off-Market eben und ganz klassisch aber natürlich auch der Online-Verkaufsbereich. So. Die Unterscheidung, welches Objekt wo Sinn macht, kann man relativ gut anhand, meiner Meinung nach, anhand der Eigentümerstruktur festmachen. Weil für uns, jetzt auch in der Retroperspektive der letzten bald 20 Jahre, wo wir Auktionen machen durften, die meisten Kunden, die auktionieren, sind Betreuer, also gerichtlich bestellte Betreuer oder familiennahe angehörige Betreuer. Also sprich, ich verfüge erlaubt über ein Vermögen, was einer Person, einer dritten Person gehört. Ich brauche also auch einen neutralen Nachweis, dass wir einen Mindestwert hatten und einen Höchstwert sozusagen, weil wir auch ein ganzes Protokoll natürlich anfertigen können, warum wir da landen, wo wir landen. Dann natürlich auch das Thema Erbengemeinschaften. Auch da gibt es in der Regel verschiedene Meinungen über das Objekt und auch die Wertigkeit des Objektes. Auch da können wir mit der Auktion einfach für eine wahnsinnige Neutralität in der Preisfindung dienlich sein. Und das sind eigentlich auch, man merkt, glaube ich, auch schon, in welche Richtung das geht vom Interessenten oder vom Verkäuferkreis. Und zwar einfach größere Personengruppen, die sich nicht zwingend einig sind oder den Nachweis benötigen für Dritte. Und das hat sich tatsächlich rausgestellt, ist einfach 80% nach Pareto waren und sind unsere Auftraggeber in dem Segment. Und 20% sind einfach Privatkunden, die sagen, ich möchte dieses Verfahren, ich finde das toll, ich finde das transparent. Das ist genau das, was ich mir für eine Transaktion vorstelle.
Spannend. Ja, das waren tolle Einblicke, lieber Raul Röder. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview.